Wissensnachrichten. Von Fakten bis Fun Facts auf den Punkt.
An unseren Fingerspitzen ist nicht nur unser ganz eigener Fingerabdruck erkennbar, auch unsere Nägel liefern spannende Infos, zum Beispiel zu unserem Lebensstil und unserer Ernährung. Das sagt ein Forschungsteam der Hochschule Fulda. Es hat bei mehr als 180 Erwachsenen die Fingernägel untersucht, genauer gesagt, welche Mineralstoffe darin stecken und wie die Nageloberfläche aussieht. Die Ergebnisse verknüpfte das Team mit anderen Daten der Probandinnen und Probanden, unter anderem zu Essgewohnheiten und allgemeinen Gesundheitsangaben. Rauskam, die Fingernägel speichern charakteristische Mineralstoffmuster. Bei Probanden, die alles essen, fanden die Forschenden zum Beispiel deutlich mehr Selen in den Nägeln als bei Vegetariern und Veganern. Auch wenn die Testpersonen Nahrungsergänzungsmittel einnahmen, konnte das Team teils höhere Konzentrationen der Mineralstoffe in den Nägeln finden. Für die Forschenden zeigen ihre Ergebnisse, dass Fingernagelanalysen eine günstige, nicht invasive Methode für die Ernährungsforschung sind. Die könnte zum Beispiel fürs Feststellen von Nährstoffmangel bei Patienten eingesetzt werden. Aus zahmen Wölfen ist vor tausenden von Jahren der beste Freund des Menschen geworden. Möglicherweise ist auch der Waschbär gerade auf dem Weg, in den USA domestiziert zu werden, ganz ohne aktives Zutun des Menschen. Das schreibt ein Wissenschaftsteam in den Frontiers in Zoology. In den USA leben Waschbären oft in der Nähe menschlicher Siedlungen. Da gibt es Essensreste und Schutz vor großen Raubtieren. Die Waschbären gewöhnen sich auch an die Menschen. Der Fluchtreflex geht zurück. Einer wissenschaftlichen Theorie zufolge begünstigt das, dass mehr Tiere überleben, die weniger aggressiv sind. Dahinter steckt ein bestimmter Zelldefekt. Der sorgt gleichzeitig dafür, dass sich das Aussehen verändert. Zum Beispiel haben zahmere Tiere kürzere Schnauzen. Die Forschenden haben 19.000 Bilder von Waschbären ausgewertet. Tatsächlich hatten viele Waschbären, die in der Nähe von Menschen wohnten, eine relativ kurze Schnauze. Andere typische Haustiermerkmale, wie ein geschecktes Fell zum Beispiel, waren laut dem Team aber nicht zu erkennen. Die Erde ist warm, der Himmel ist kalt. Aus diesem Temperaturunterschied wollen zwei Forscher Energie gewinnen, und zwar mit einer eigentlich schon 200 Jahre alten Idee, dem Stirling-Motor. Ein Stirling-Motor funktioniert so, dass sich ein Gas in seinem Inneren zwischen einem warmen und kalten Bereich hin und her bewegt. Dabei dehnt es sich aus und zieht sich wieder zusammen und bewegt so zwei Kolben. Damit wurden früher zum Beispiel Ventilatoren betrieben. Im Fachblatt Science Advances beschreiben die Forscher, dass sie den Temperaturunterschied mit zwei Platten hinbekommen. Die warme Seite ist eine Aluminiumplatte im warmen Boden. Die kalte Seite oberhalb des Bodens ist mit einer Farbe bestrichen, die Infrarotstrahlung und damit Wärme an die Umgebungsluft abgibt. Nachts entsteht zwischen den beiden Platten ein Temperaturunterschied von durchschnittlich 10 Grad. Ein Jahr lang haben die Forscher ihren Motor nachts laufen lassen. Er lieferte genug mechanische Energie, um zum Beispiel die Lüftung in einem Gewächshaus anzutreiben. Auch im alten Ägypten haben sich die Menschen schon mit Drogen berauscht. Offenbar gehörten dazu auch Opiate, berichtet ein Forschungsteam der Uni Yale. In Alabastergefäßen aus einer Museumssammlung hat es Spuren von Opiaten gefunden. Inschriften auf dem Gefäß deuten darauf hin, dass es aus dem 5. Jahrhundert vor Christus stammen könnte. Ganz ähnliche Alabastergefäße wurden in Ägypten aber auch schon aus der Zeit des Neuen Reichs entdeckt, also einige Jahrhunderte früher, unter anderem im Grab von Pharao Tutanchamun. Dass die Gefäße wohl von Grabräubern geleert wurden, legt nahe, dass der Inhalt wertvoll war. Das würde zu Opiaten passen. Die Reste in Tutanchamuns Gefäßen sehen laut den Forschenden ähnlich aus wie in dem neueren Opiumgefäß. Das Team sagt, die älteren Gefäße sollten jetzt genauer untersucht werden. Vielleicht waren die Alabastergefäße typische Accessoires für den Opiumkonsum, so wie eine Wasserpfeife heute für Shisha-Tabak. Pflanzen leben vom Licht der Sonne. Dafür haben sie Chloroplasten und in denen passiert die Photosynthese. Aber es gibt auch Pflanzen, die überhaupt keine eigenen Chloroplasten mehr besitzen und selbst keine Photosynthese betreiben. Eine solche Pflanzenfamilie beschreibt jetzt ein Forschungsteam im Fachmagazin New Phytologist. Die Mystropetalaceae sind parasitäre Blütenpflanzen, die ihre Wirtspflanze beklauen, anstatt selbst energiereiche Nährstoffe herzustellen. Genanalysen zeigen jetzt außerdem, die Blütenpflanzen haben im Laufe ihrer Entwicklung die genetische Information für Chloroplasten und andere ähnliche Zellbestandteile sogar komplett verloren. Laut den Forschenden stellt das grundlegende Annahmen der Pflanzenbiologie in Frage. Denn bisher ging man davon aus, dass Chloroplasten und ähnliche Zellbestandteile fürs Überleben einer Pflanze notwendig sind. Coffee-to-go-Becher, Tapeten oder auch Flaschenetiketten sollen viel aushalten und gehören deshalb in den Restmüll und nicht ins Altpapier. Aber das soll sich ändern. Forschende haben ein neues Verfahren entwickelt, um auch solche Spezialpapiere recycelbar zu machen. Dabei wird das Material trocken in seine Fasern aufgespalten und nicht wie normalerweise bei Altpapier nass. Laut einer Firma, die an dem Projekt beteiligt ist, spart das Verfahren Energie, Wasser und CO2. In einem Folgeprojekt wurde eine digitale Rohstoffplattform eingerichtet. Dort werden schwer recycelbare Materialien erfasst, analysiert und Vorschläge gemacht, wie man sie wiederverwenden könnte. Die Projekte werden von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert. Die sagt, dass das Potenzial größer ist als gedacht. Zum Beispiel bei Fasern aus Pflanzenresten oder Spezialpapieren, die bisher verbrannt oder deponiert werden.
Deutschlandfunk Nova.